Ich freue mich, dass ihr da seid. Begrüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst am heutigen Morgen. Ich möchte unseren Monatsvers am Anfang von dem Gottesdienst stellen. Das ist aus dem Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, wir werden nachher noch im Psalm 103 schauen, werden auch sehen, wie gut dass der Psalm gerade auch zum Abendmahl passt. In dem Sinn freuen wir uns über unseren Herr, über den Vater im Himmel, über den Herr Jesus, was er uns Gutes da hat, auch gerade wenn wir nachher noch das Abendmahl werden feiern. Wir werden starten mit einem Loblied, mit dem Lied 219, wenn es mir recht ist. Oh, lasst uns mit Jauchzen erheben. Ja, wir wollen still werden und auch den Gottesdienst im Gebet unserem Herrn anbefehlen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du in unserer Mitte bist am heutigen Morgen, dass wir dürfen wissen, dass du in deiner Gemeinde wohnst, dass du aber auch wohnst in den Herzen der Gläubigen. Danke vielmals für das Geschenk der Beziehung mit dir, die wir dürfen haben, die möglich geworden ist durch dein Sterben für uns am Kreuz auf Golgatha. Danke vielmals, dass wir daran dürfen gedenken am heutigen Tag, geschenkt, dass wir neu einfach ergriffen und gestärkt werden, auch gerade durch das Feiern vom Abendmahl, durch das Erinnern an dein Werk. Wir wollen aber auch bitten um dein Reden heute zu unseren Herzen, in der Predigt, im Unti für Teenies, in der Sonntagsschule. Ja, schenk du, dass dein Wort kann gut weitergegeben werden und auch verstanden wird und dass wir es auch dürfen umsetzen in unserem Leben. Segne du auch unsere Gemeinschaft, unser Anteil näher aneinander und schenke jedem einfach etwas Ermutigendes, auch am heutigen Morgen. Amen. Dann wollen wir gerade noch ein weiteres Lied singen miteinander, das Lied 267, Welch ein Freund ist unser Jesus. Wir schlagen nochmal den Psalm 103 auf. Psalm 103. Das ist ja ein Psalm, der uns daran erinnert, nicht zu vergessen, was unser Herr uns Gutes da hat. Und es ist ja so, dass wir Menschen immer wieder sehr vergesslich sind. Oder vielleicht muss ich nur von mir reden. Man vergisst immer wieder sehr schnell, ja, wo wir Gottes Hilfe ganz praktisch erlebt haben. Und darum ist es so wichtig, die Aussage, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dass wir immer wieder dran denken. Zudem dient ja auch die Wand, wo wir noch ein bisschen mehr füllen dürfen, auch mit biblischen Verheißungen. Das ist eine Möglichkeit, wie man es kann sichtbar machen kann, dass man uns an Gottes Wort erinnert. Man kann aber auch Tagebuch führen darüber, wo man erlebt hat, wie Gott uns geholfen hat. Das ist auch immer wieder so eine Möglichkeit, wo man dann immer wieder sieht, wie man Schritt für Schritt einfach die Hilfe auch erfahren durfte. Und etwas, was eben auch dem Erinnern dient, dass man nicht vergessen, was Gott uns da hat, ist auch das Abendmahl, wo man dann nachher wieder feiern miteinander. Aber ich möchte zuerst mit uns aus dem Psalm 103 lesen. Wir stehen doch auf miteinander und würden das gerade miteinander laut lesen. Einfach gerade als gemeint, dass wir miteinander Gottes Wort lesen. Wir lesen Psalm 103, Vers 1 bis 13. Ihr dürft einfach auch laut mitlesen. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, den Kindern Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immerzu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Amen. Sitzen wir doch wieder ab. Ja, ich habe, als ich den Psalm gelesen habe, und ich dachte, es gibt kaum eine bessere Vorbereitung aufs Abendmahl, wenn man die Worte liest, wo es einfach darum geht, über das, was der Herr Jesus für uns da hat, gerade auch, dass wir dürfen die Sündenvergebung haben. Wir haben es gelesen, der dir alle deine Sünden vergibt. Also das ist die Grundlage. Und dann die Konsequenz davon im Vers 4, dass er unser Leben vom Verderben erlöst, dass er uns krönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Das ist nicht in uns drin, das ist die Folge von dem, dass er uns unsere Sünden vergeben hat. Und dann haben wir gelesen, im Vers 12 auch, das ist auch immer ein Vers, der mich sehr bewegt, wenn ich den lese. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertragungen von uns entfernt. Also es könnte nicht weiter auseinander sein. Der Osten und der Westen kommen nie zusammen. Das ist immer genau die gegenteilige Richtung. Und so weit weg hat er unsere Sünden von uns da. An anderer Stelle steht er, hat sein tiefste Meer, 11'000 Meter unter der Erdoberfläche, hat er unsere Sünden versenkt. Und dann im Vers 13, aus Erbarmen, wo wir erfahren dürfen, Gottes Erbarmen, Gottes Gnade, wo wir ja, kaum fassen können. Und es ist wunderbar, dass wir uns gerade im Abendmahl daran erinnern dürfen, gerade wenn wir die herrlichen Worte von David lesen, aus dem Psalm 103, dass wir die mitnehmen, auch wenn wir nachher das Abendmahl feiern werden. Wir wollen, bevor wir das tun und bevor dann Kind und Teenies in ihre Gruppe gehen, noch aus dem Lied 216 singen. O Haupt voll Blut und Wunden. Wir singen da die Strophe 1 und 4 bis 6. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Ja, wir wollen vor der Predigt noch miteinander das Lied 202 singen. Das Lied redet ein bisschen davon, von den Folgen, also von den Konsequenzen, die es hat, dass unser Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Das Lied 202, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha.
Ja, lasst uns noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt hier vor dir stehen. Es ist ganz egal, ja, wie viele Personen wir sind. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Herr Jesus, aufgrund dieser Zusage verstehen wir und nehmen wir das dankbar an, dass du mitten unter uns bist. Keines kann denken, dass du ihn's nicht siehst. Jede und jeden von uns siehst du und weißt um unsere Nöte, um das, was uns beschäftigt, das, was uns vielleicht manchmal auch nicht schlafen lässt. Herr, du weißt alles und du bist der gütige Heiland. Für wahr, du hast dich für uns gegeben. Du trugst unsere Schuld und unser Leiden, unsere Krankheit, Herr. Wir danken dir, unser Erlöser. Wir loben und preisen dich. Und wir möchten uns jetzt demütigen vor dir, Herr, bewusst demütigen vor dir und deinem Wort, deinen Aussagen, die du machst, deinem Reden, Herr. Sprich du, Herr, und öffne du unsere Herzen. Amen. Ja, ich freue mich, dass wir weiterfahren dürfen in dieser herrlichen Predigt des Herrn vom Ölberg aus und dass der Titel der heutigen Predigt oder das Thema ist die Trübsal in der Ölbergpredigt, in der Ölbergprophetie. Das Thema der Trübsal. Es ist manchmal etwas schwierig, begrifflich, sehen das nicht alle gleich. Ich spreche gerne von der Trübsal und meine damit die einfach die letzten 7 Jahre, die sogenannte 70. Jahrwoche von Daniel. Dann gibt es andere Brüder, die sagen, nein, wir sollten von der Trübsal, von der großen Drangsal, nur spezifisch die letzten 3,5 Jahre meinen. Ich denke, für mich ist es einfach zu sprechen von der Trübsal und dann hier von der zweiten Hälfte oder von der Bedrängnis Jakobs oder von dem effektiven Ende. Weil wir werden sehen, der Herr Jesus macht es genau so. Er spricht von dem Ende und meint eigentlich diese zweiten 3,5 Jahre der letzten 7 Jahre dieses Zeitalters. Die Juden kannten ja, sprachen immer von 2 Zeitaltern, das jetzige Zeitalter und das kommende Zeitalter. Und damit meinten sie natürlich das messianische Reich mit dem kommenden Zeitalter. Bei den Vorbereitungen habe ich einfach wieder gestaunt, wie tiefgründig diese Bibel doch ist und wie unendlich viele Kostbarkeiten wir doch in ihr finden. Aber sie finden sich nicht so schnell einfach an der Oberfläche, sondern wir dürfen graben, in die Tiefe graben und so eine Kostbarkeit um die andere entdecken und staunen über die tiefgründigen Zusammenhänge. So ist es mir eben beim Vorbereiten dieser Predigt wieder gegangen und ich habe gebetet, dass wir uns doch konzentrieren können heute Morgen und dass wir geöffnete Augen des Herzens haben dürfen, um die Schätze des Wortes Gottes zu erkennen. Das ist mir ein großes Anliegen. Die letzten beiden Male haben wir über das Thema die Zeiten der Heiden gesprochen. Dabei geht es ja, haben wir gehört, primär nicht um die Heiden, sondern es geht primär um Gottes Volk, um Gottes Land und um Gottes Stadt Jerusalem. Aber diese sind während dieser langen Phase der Zeiten der Heiden in die Hände der Heiden gegeben, unter die Gewalt, unter die Willkür der Heiden. Und so ist es bis heute geblieben. Das Zentrum der Anbetung in Israel, der Berg Zion, ist nicht unter der Freiheit der Juden. Es ist nicht so. Er ist besetzt von einer fremden Religion. Was für ein Zustand. Und begonnen hat ja diese Phase, die Zeiten der Heiden, mit der ersten Zerstörung Jerusalems und des Tempels 586 vor Christus durch die Babylonier. Und sie wird enden mit der letzten und schlimmsten Katastrophe hier über Israel und über Jerusalem, während eben der Trübsal dieser letzten 7 Jahre dieses Zeitalters. Und in der Folge, nachdem eben die Zeiten der Heiden begonnen haben, damals durch die Eroberung der Babylonier, in der Folge kamen diese 4 letzten großen Weltreiche, wie das die prophetische Schrift uns das offenbart, gemäß Daniel 2 und 7, eben Babylon, dann das Medo-Persische Reich, dieses Doppelreich dargestellt mit dem Bären halb aufgerichtet. Ein Reich war stärker als das andere, das Medische Reich war immer schwächer als Persien. Und dann Griechenland Das Dritte Reich wird dort dargestellt, das ist alles schon Vergangenheit, wobei die Geister, die Philosophie dieser Reiche immer noch voll aktiv sind. Und sie werden zusammen, alle zusammen, definitiv besiegt und zerstört werden. Und dann dieses ominöse, bemerkenswerte Vierte Reich. Viele nennen es einfach das Römische Reich, aber das ist einfach nicht korrekt. Es begann mit dem Römischen Reich, aber es ist nicht einfach das Römische Weltreich. Nein, wir nennen es viel zutreffend das Reich des Imperialismus. Und dieses dauert fort bis heute und geht seinem Höhepunkt zu. Und was ist der Höhepunkt des Reiches des Imperialismus? Es wird der totalitäre Imperialismus sein. Wir könnten ihn auch nennen Globalismus, oder? Das ist der totalitäre Imperialismus, der die Macht über die ganze Welt ausüben wird. So deutlich angezeigt im Bild aus Daniel 7, dem vierten Tier. Und zwischen dieser ersten Katastrophe damals durch Nebukadnezar und der letzten Katastrophe über Jerusalem lag diese Katastrophe, die wir eben das letzte Mal angeschaut haben, die zwei letzten Male, die Katastrophe von 70 nach Christus mit Zerstörung der Stadt und des zweiten Tempels und in der Folge mit der Zerstreuung der Juden in alle Erdteile. Sie wurden herausgerissen aus dem Land ihrer Väter, aus dem Land der Verheißung, eben gemäß der Verheißung unseres Gottes, wo er sie ja davor gewarnt hat. Wir denken aber auch an die weiteren Katastrophen über dieses Volk. Wenn wir nur schon an den Holocaust denken, 6 Millionen Juden hingeschlachtet. Zeiten der Heiden. Der Herr Jesus legt einen Schwerpunkt in der Ölbergpredigt, und zwar auf die kommende eben sogenannte Trübsal, die letzten 7 Jahre dieses Zeitalters. Und diese Phase, diese letzten 7 Jahre wird er beenden durch seine Rückkehr auf die Erde als Richter und als König aller Könige. Nun haben wir ja diese 3 Berichte aus immer etwas unterschiedlichen Blickpunkten, Matthäus, Markus, Lukas über die Ölbergrede predigt. Und bei Lukas ist über dieses Thema, Thema Trübsal, in seiner Wiedergabe nur wenig erwähnt. Es ist nichts erwähnt, sind dramatische Dinge erwähnt, aber mengenmäßig eigentlich recht wenig, wenn wir schauen dort Lukas 21, Vers 11. Das ist mitten in der Aufzählung dieser Beginn der Wehen mit dem Weltkrieg hier und was dann alles in dieser Zeit, wo wir nicht genau wissen, wie lang sie ist, verheißen ist mit Hungersnöten, großen Erdbeben, Seuchen. Wir haben das angeschaut, Unruhen, gewaltige Umwälzungen, erzwungene Veränderungen. Das Wort Tarachai spricht alles über diese Begriffe. Und dann bei Lukas eben die Schrecknisse oder Terror ist ein gutes, modernes Wort dafür, nämlich schreckliche, furchterregende Ereignisse und Anschläge, die sich da ereignen werden. Und dann, bin ich überzeugt, haben wir diese Inzisur, diese Abtrennung durch die Entrückung, die stattfinden wird. Und das da oben, das ist der Beginn der Wehen. Da ist die Schwangerschaft so weit fortgeschritten, dass jetzt Wehen beginnen. Hier beginnen, das ist die ganze Schwangerschaft, die Endzeit im weiteren Ende. Und hier kommt das Einsetzen der Wehen, die Endzeit im engeren Sinn, kann man gut formulieren. Und eben Bei Lukas geht in diesem einen Vers geht das gleitend über in die eigentliche Trübsal, wenn er dort schreibt in Vers 11, Lukas 21, Vers 11, es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse, diese Terrorerscheinungen. Und dann kommt diese Trennung und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Meiner Ansicht nach ist das ziemlich deutlich, dass wir damit dann schon in der Trübsalzeit sein werden, wo sich die großen Zeichen der Himmel, man muss nur die Gerichte in der Offenbarung lesen, dann merken wir sofort diese großen Zeichen vom Himmel, die sich einstellen. Und dann kommt dieser ganze Einschub bei Lukas über die Verfolgung vor diesem allem. Dann kommt der Einschub über die Zerstörung Jerusalems als Warnung an die Christen in Judäa, an die Christen in Samaria, in Jerusalem, damit sie wissen und fliehen können. Und tatsächlich konnten sie alle fliehen, dank dieser Stelle. Das ist das, was Lukas die Betonung drauf legt. Und dann fährt er weiter, noch einmal zwei Verse über die Zeit der Trübsal, der schwersten Bedrängnis, Vers 25 und 26. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit beim Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Klar und deutlich, diese allerletzte hochdramatische Zeit, die unmittelbar in die sichtbare Wiederkunft Jesu führen wird, wie Vers 27 dann auch sagt. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. In einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Bei Matthäus, in seiner Wiedergabe der Ölbergpredigt, wird am ausführlichsten gesprochen über das Thema Trübsal dieser letzten 7 Jahre. Und zwar sowohl über die erste Hälfte wie über die zweite Hälfte dieser schrecklichen letzten 3,5 Jahre. Bei Markus, da lesen wir praktisch identisch wie bei Matthäus die gleichen Aussagen über die zweite Hälfte der Trübsal, dort die Verse 14 bis 23. Wenn ihr aber den Gräuel der Verführung und so weiter stehen seht, wo er nicht stehen sollte. Also Matthäus ist derjenige, der am ausführlichsten dieses Thema, was für den Herrn sicher ein Schwerpunkt war, wiedergegeben hat. Weil der Herr hatte auch ein besonderes Anliegen für die Juden. Ist ja klar, er kam als Retter nicht nur für die Heiden, sondern zuerst den Juden. Aber er wusste, was geschehen wird, dass sie ihn ablehnen werden. Aber es wird eine Zeit kommen, es werden 7 letzte Jahre kommen, die dazu führen werden, dass sich Israel von Herzen bekehrt zu ihrem Erlöser. Das ist übrigens eine der 3 Hauptabsichten der Trübsalzeit. Die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes. Sie muss zerschlagen werden. All diese Eigenkraft, diesen Eigenwillen, bis sie sich vor Gott demütigen und ihn erkennen, den Messias als den, den sie durchstochen haben. Und es wird ein großes Weinen und Bekennen ansetzen. Ja, wir wollen nun eben über dieses Thema Trübsal in der Ölbergrede lesen bei Matthäus. Darum wechseln wir jetzt von Lukas 21 zu Matthäus 24. Und wir wollen dort die Verse lesen, die sich meiner Ansicht nach sehr deutlich, und je mehr ich es studiere, je mehr Argumente finde ich, dass sich diese Verse tatsächlich auf die Trübsalzeit, auf die erste Hälfte der Trübsal beziehen. Da wollen wir lesen die Verse 9 bis 14. Lukas 24, 9 bis 14. Und das erste Wort ist schon sehr wichtig. Wieder ein Dann. Bei Matthäus endet Vers 8 mit diesem Teil, das als Anfang der Wehen beschrieben wird. Und dann folgt Vers 9. Dann, danach, darauf, tote im Griechischen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, bis zum Schluss, der wird gerettet werden. Und jetzt dieser wichtige 14. Vers noch. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt, nein, wörtlich müsste man übersetzen, auf dem ganzen Erdkreis, Eukumene, verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und dann wird das Ende kommen. Und dann würde es weitergehen, wenn ihr nun der Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel gesprochen hat, stehen seht und so weiter. Klar, die zweite Hälfte der Trübsal, die nachher beschrieben wird. Mir ist bewusst, dass nicht von allen Auslegern das erkannt oder anerkannt wird, dass sich diese sechs Verse mit ihren Aussagen auf die erste Hälfte der Trübsal bezieht. Damit sagen wir ja auch, dass die Entrückung schon stattgefunden hat. Wenn wir sagen, es bezieht sich hier auf die erste Hälfte, dann ist die Gemeinde nicht mehr auf der Erde. Bei der Vorbereitung ist mir aber neu aufgefallen, wie viele wichtige, gute Argumente genau dafür, dass es sich darauf bezieht, es gibt. Und wir werden diese hoffentlich ein bisschen nachvollziehen können. Wir kommen heute nicht durch mit der ganzen Besprechung, aber die nächsten Male. Ein solcher Abschnitt, wie wir jetzt eben gelesen haben, findet sich nur bei Matthäus. In der Ölbergpredigt, in der Ölbergrede. Wir wollen kurz noch einmal zurückblicken auf die Verse vorher, Verse 4 bis 6 in Matthäus 24. Die kennen wir ja gut. Und Jesus, nachdem die Jünger ihm die drei Fragen gestellt haben, wann wird das sein und wie werden die Umstände sein der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus? Und zweitens, was wird das Zeichen, das Anzeichen deiner Wiederkunft sein? Wie können wir das, werden wir es erkennen können? Und drittens, was wird das Anzeichen des Endes der Welt sein? Unserer jetzigen Zeitalters. Was werden die Anzeichen sein, dass jetzt das Ende eingetreten ist? Die Endzeit im engeren Sinne. Das waren die drei Fragen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Das ist ganz wichtig, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Es ist noch nicht das Ende. Wir können diese Verse jetzt, denke ich, gut einordnen. Es sind allgemeine Aussagen und Warnungen, welche für alle Generationen der Jünger und der Gemeinde Jesu gilt, vom Jahr 32 nach Christus, wo er das gesprochen hat, bis zur Entrückung der Gemeinde. Also auch für uns sind das ganz allgemeine Voraussagen und Warnungen. Es ist all das noch nicht das Ende. Und jetzt ist so wichtig, dass wir verstehen, der Herr Jesus hatte eine klare Definition, was er meinte, wenn er von das Ende sprach. Es ist noch nicht das Ende. Und am Ende vom Vers 14 haben wir gelesen, dann wird das Ende kommen. Mit Ende meint er die letzten Ereignisse, die zur Wiederkunft des Herrn Jesus als Richter und König führen werden. Das heißt, die zweite Hälfte der letzten 7 Jahre. Denn nachdem er sagte, dann wird das Ende kommen, Doppelpunkt, kommt die Beschreibung der großen Drangsal mit dem Gräuel der Verwüstung, der Antichrist übernimmt den Tempel, setzt sich hinein, gibt sich aus Gott und die schrecklichste Judenverfolgung aller Zeiten wird seinen Lauf nehmen. Auch die Verse in Matthäus 24, wenn wir weiterfahren, 7 und 8, denke ich, können wir leicht einordnen. Eben, das ist das Blatt, das ich gezeigt habe, der Beginn der Wehen, der eigentlichen Endzeit mit dem Weltkrieg, mit Hungersnöten, Seuchen, Erdbeben. Das ist der Punkt hier. Das wird beschrieben in den Versen 7 bis 8. Das haben wir alles schon behandelt. Und jetzt kommen wir zu diesem 9. Vielleicht noch eben einmal das Betonen, Verse 7 und 8. Die Schwangerschaft ist weit fortgeschritten. Und es ist der Moment, wo die Wehen einsetzen. Und diese Wehen werden unaufhaltsam zum Höhepunkt führen, nämlich zum Ende. Und damit zur Geburt des kommenden Zeitalters. Dem Reich des Messias auf dieser Erde. Und genau danach hatten ja die Jünger gefragt, in Vers 3. Die Zeichen, die darauf hinführen werden. Also die Verse 7 und 8 markieren die eigentliche Endzeit. Aber auch das ist noch nicht das Ende, ist wichtig zu realisieren. Das, was da mit den Weltkriegen begonnen hat, es ist noch nicht das, was der Herr mit dem Ende meint. Und nun folgt dieser Vers 9 mit diesem gewichtigen Dann, darauf, danach. Das heißt, es folgt hier ein markanter, neuer Abschnitt in diesem Fortschreiten auf das Ende zu. Die Schwierigkeit, dass man nicht so leicht erkennt, dass sich die Verse 9 bis 14 eben auf die erste Hälfte der letzten 7 Jahre beziehen. Diese Schwierigkeit liegt darin, das erkennen wir, haben wir sicher gehört, als wir es gelesen haben, dass mit all den Themen, die angesprochen wurden, nichts Neues angesprochen wurde. Es wurden keine irgendwie neuen Themen angesprochen, sondern ähnliche oder auch fast gleichlautende Aussagen und Warnungen an die Jesusgläubigen wurden mehrfach an anderen Stellen gemacht. Sehr ähnliche Aussagen. Und an diesen anderen Stellen steht es außer Frage, dass ganz allgemein alle wahren Gläubigen aller Generationen angesprochen sind. Nur zum besser erklären, was ich meine, wenn wir zum Beispiel den Vers 9 nehmen, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Drangsal, Verfolgung, Hass bis hin zur Ermordung wurde den Gläubigen immer wieder gesagt. Das wird kommen. Das ist normal. Achtet es nicht als außergewöhnlich, sagt Petrus den verfolgten Gläubigen. Es muss so geschehen. Es geht allen Brüdern in der ganzen Welt gleich, allen Geschwistern. Wenn wir zum Beispiel dazu Matthäus 10 aufschlagen, da würde niemand sagen, das bezieht sich nur auf die erste Hälfte der Trübsal in Matthäus 10. Da sagt der Herr im Vers 17, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Und dann im Vers 22, und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Oder auch in der Ölbergpredigt von Markus wiedergegeben, wo eben keine zeitliche Zuordnung ist, sondern ganz allgemein, sagt dort Markus in Kapitel 13, die Verse 9 bis 13, über die Verfolgung der Gläubigen. Und er bezieht sich nicht auf zuvor aber oder auf nachher, sondern ganz allgemein sagt er das. Oder denken wir an die Aussagen von Paulus. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgungen erleiden müssen. Oder den jungen Christen sagte er, dass wir durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist vom Grundsatz her, also hier in Matthäus 24, 19, keine neue Aussage. Oder auch in Johannes 15, in der Abschiedsrede des Herrn Jesus, hat er gesagt, die Welt hat mich gehasst und wisst, sie wird auch euch hassen. Aber Ähnlichkeit bedeutet nicht, das ist ganz wichtig, Ähnlichkeit bedeutet nicht, dass sich jeder ähnliche Abschnitt auf das gleiche oder den gleichen Zeitabschnitt bezieht. Das ist eben die Schwierigkeit, die man dann vielleicht bekommt. Und das erinnert mich immer an diesen Ausspruch vom lieben Roger Libi, den macht er bei jeder Gelegenheit. Man muss halt die Bibel genau lesen. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Ja, das gilt übrigens auch für ihn selber. Jeder, der das sagt, für den selber gilt das immer auch. Wir werden also die Aussagen zu den Zuständen in der ersten Hälfte der Trübsal hier in Matthäus 24, 9 bis 14 werden wir vergleichen müssen mit dem Buch, das so detailliert über diese erste Hälfte schreibt, das Buch der Offenbarung. Aber lasst uns zuerst den letzten Vers dieses Abschnittes, Lukas 24, 14, heute näher betrachten. Da stoßen wir auf ein gewaltiges Thema. Das können wir auch nicht bis zum Schluss dem nachgeben, aber es hat mich neu ergriffen, das Thema Evangelium oder Evangelisieren. Das ist die Verkündigung des Evangeliums. Da steht eben als Abschluss dieses Absatzes, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt oder eben auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden. Zum Zeugnis für alle Ethnien, für alle Nationen, für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. In dieser Zeitperiode hier, der ersten Hälfte der Trübsalszeit. Da wird also dieses Evangelium des Reiches auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden. Wohlgemerkt, nach der Entrückung und damit nach dem Zeitalter der Gemeinde, der Gnade, wie wir dieses Zeitalter oft auch nennen. Und es wird deshalb unterschieden eben vom Evangelium der Gnade, schon in der Formulierung, dieses Evangelium des Reiches. Es wird unterschieden vom Evangelium der Gnade, der guten Botschaft zur Errettung durch Glauben und des Hineingetauftwerdens durch den Geist Gottes in den Leib des Christus. Das, was die neutestamentlichen Gläubigen ausmacht, das, was die neutestamentlichen Gemeinden ausmacht. Das Evangelium des Reiches ist die gute Botschaft, dass man durch Buße und Glaube an den Messias Jesus gerettet werden kann und eingehen kann in das messianische Reich Jesu Christi. Wisst ihr, seit Jahrhunderten war es das, worauf die gottesfürchtigen Juden warteten. Auf das Reich des Messias, nicht wahr? Und der Herr Jesus hat ja Israel, also den Juden, genau dies gepredigt. Zu Beginn seines Dienstes. Übrigens auch Johannes der Täufer. Ich möchte kurz lesen aus Matthäus 3. Da beginnt Johannes der Täufer zu wirken in der Wüste von Judäa und er spricht zu den Menschen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel, wir könnten auch sagen aus dem Himmel, ist nahe herbeigekommen. Und wir wissen genau, was er meinte, dass dieses Reich nahe herbeigekommen war. Dieses Reich war nahe gekommen in der Person Jesu Christi. Sehr nahe gekommen. Und dann lesen wir in Kapitel 4, Matthäus 4, 17, der Herr Jesus selber nach seiner Taufe, nach seiner Versuchung durch den Satan. Lesen wir: Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Oder im Vers 23: Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte was? Das Evangelium des Reiches. Das Evangelium des Reiches. Und dazu heilte er alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und auch seine Jünger hat er zu Beginn seines Dienstes ausgesendet. Mit dem Auftrag in die Dörfer und Städte Israels ausgesendet. Mit dem Auftrag: Geht hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, tatsächlich in der Person des Messias, sehr nahe herbeigekommen. Und dann kommt im Matthäusevangelium, das Matthäusevangelium ist ja auch ein ganz besonderes Evangelium, ganz besonders geschrieben aus dem Blickpunkt der Juden und für die Juden. Und dann haben wir diesen tiefen Einschnitt in Matthäus 12. Wo sich gewaltige Dinge verändern, wo diese definitive, deutliche Verwerfung Jesu Christi als Messias durch die religiöse Elite so richtig zeigt. Seine definitive Verwerfung, als sie ihn verglichen mit Satan. Und was der Herr heilte und Dämonen austrieb, das war das Zeichen für den Messias. Wenn einer kommt und die Macht über das Haus des Satans hat und ihn binden kann, dann war den Juden bewusst, dann war das der Messias. Und sie haben ihm ins Angesicht gezeigt, du treibst sie nur auch durch den Beelzebul, durch die Macht Satans selber. Stellen wir uns das vor. Und das war die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Im Angesicht des Messias haben sie ihm das gesagt. Diejenigen, die es ganz genau viel besser wussten, das muss der Messias sein. Und das ist diese große Inzisur in Matthäus 12. Sie haben das Reich, das der Herr ihnen angeboten hat, sein messianisches Reich, haben sie definitiv abgelehnt. Wir wissen, es musste ja so kommen, damit unser Herr das gewaltige Erlösungswerk vollbringen und für die Sünden aller Menschen ans Kreuz gehen würde. Aber diese Schuld liegt auf der religiösen Elite Israels. Und es hat sich von da an etwas verändert. Von da an hat Christus nicht mehr das Evangelium des Reiches verkündigt und angeboten. Nun ist es ja so, dass natürlich auch der Aspekt vom kommenden messianischen Reich zum Evangelium, das wir sonst finden im Neuen Testament, ganz klar gehört. Das ist ja außer jeder Frage. Aber bei den allermeisten Stellen, wo das Evangelium vorkommt im Neuen Testament, ist primär das Evangelium der Gnade gemeint, nämlich zur Errettung durch Glauben und das Hinzugefügtwerden zum Leib des Christus als Kind Gottes. Aber nach der Entrückung und eben auch vor der Entstehung der Gemeinde verändert sich der Schwerpunkt des Evangeliums etwas. Wisst ihr, die Bibel ist tatsächlich sehr präzise. Das ist wirklich so. Wir möchten vielleicht auch kurz noch, trotz der Zeit noch, Offenbarung 14 aufschlagen. Offenbarung 14, das ist in der Mitte der Trübsal, beziehungsweise dieser Abschnitt, Offenbarung 14, 6 bis 20, gibt uns ja in Kurzform das wieder, was noch kommen wird, in der zweiten Hälfte der Trübsal. Das ist eine Kurzfassung. Und es wird eingeleitet, dieser Abschnitt. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache und jedem Volk, gemeint ist Volksgruppe. Der sprach mit lauter Stimme. Jetzt hört, was dieses ewige Evangelium ist. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wisst ihr, dieses ewige Evangelium hier, was er verkündet, das ist eine laute, letzte Warnung an diejenigen, die auf der Erde wohnen. Eine überaus laute, deutliche Warnung. global, überall auf der Welt, war das hörbar. Da bin ich mir ganz sicher, wird das hörbar sein. Mitten im Himmel, jeder bis hin zu jeder Glosse, zu jeder Sprache, zu jeder Zunge, wird dieses Evangelium, diese Warnung verkündet, betet Gott an. Warum denn? Das kommt sofort, wenn wir weiterlesen. Aus Zeitgründen überspringen wir etwas und gehen zu Vers 9, Kapitel 14, Offenbarung. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, was war das ewige Evangelium? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jetzt kommt dieser dritte Engel und verkündet laut, wieder diese Warnung: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirne oder auf seine Hand nimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und jetzt hört, wie schrecklich. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Verstehen wir nun das ewige Evangelium? Verstehen, haben wir auch eine innere Berührung darüber, wie gnädig unser Gott ist, anbetracht dem, was auf die Menschen zukommen kann, bis in den allerletzten Moment. Schlussendlich eine Verkündigung des Evangeliums, der Rettung, eine Warnung mit dem Megafon aus dem Himmel überall zu hören auf der Erde. Verstehen wir, welch ein gnädiger, liebender Gott? Verstehen wir, was nachher ist? Kapitel 13, das Zeichen, müssen die Menschen sich dafür entscheiden, ja oder nein? Und wer es annimmt, was sein Schicksal ist? Die Bibel ist sehr präzise, auch beim Begriff Evangelium. Auch andere Stellen, wir wissen ja, auch andere Stellen machen ähnliche Aussagen zur Verkündigung des Evangeliums, die sich hier aber eben nicht spezifisch auf die erste Hälfte der Trübsal beziehen. Nämlich, dass das Evangelium auf der ganzen Welt bekannt gemacht werden soll und wird. Markus 13, Vers 10, auch in der Ölbergpredigt. Sagt Markus das ohne zeitlichen Bezug. Und das Evangelium wird verkündet werden. Das bezieht sich auf alle Generationen der Christen. Oder Markus 16 zum Schluss, Vers 15, steht meines Wissens, und dieses Evangelium soll der ganzen Schöpfung, wird der ganzen Schöpfung gepredigt werden. Ein bisschen anders als auf dem ganzen Erdkreis. Oder später, dass das Evangelium schon überall bekannt gemacht wurde. Das möchte ich noch kurz aufschlagen, sagt Paulus den Kolossen. Wir sind so dankbar für euch, sagt er, und beten und danken für euch, dass ihr das Wort angenommen habt, nämlich das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist. Stellt euch vor, konnte Paulus schon im Jahre ungefähr 60 nach Christus sagen, das Evangelium ist schon in der ganzen Welt. Kosmos braucht er da als Wort für die Welt. Und bringt Frucht, sagt er. Und mit dem nicht genug, im gleichen Kapitel, Vers 23, wiederholt er das, dass die Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Im Jahre 60 nach Christus. Ich glaube ihm das, dass jedes relevante, größere Gebiet dieser Welt das Evangelium bereits gehört hat und dort schon Frucht gebracht hat. Wow, gewaltig. Und nun haben wir auch dazu eben hier in Matthäus 24, Vers 14 eine ganz besondere Wortwahl. Auch dazu, nicht nur das Evangelium vom Reich eben, des Reiches, sondern es wird dieses auf dem ganzen Erdkreis verkündigt, gepredigt werden. Erdkreis ist das griechische Wort Oikumene. Und da wiederum ist das Wort Oikos drin, ja, leicht zu hören. Das Haus heißt Oikos. Wir könnten also das bezeichnen oder übersetzen als, es soll gepredigt werden im ganzen weltumspannenden Haus. Hören wir da, wie, was betont wird? Dass es zu jedem einzelnen Menschen kommen wird. Das ist ein bisschen anders als einfach Kosmos oder der Schöpfung, all der ganzen Schöpfung. Dem ganzen Erdkreis, Oikumene, dem weltumspannenden Haus der Menschen, der Menschheitsfamilie. Dass es zu jedem einzelnen Menschen kommen wird. Und dann setzt der Herr hier noch diesen Zusatz hinzu, zum Zeugnis für alle Völker, für alle Nationen, Ethnien. Und dann wird das Ende kommen. Es wird natürlich bei dieser gewaltigen, weltweiten Verkündigung des Evangeliums hier in der ersten Hälfte der Trübsal wird es in erster Linie darum gehen, dass sich noch möglichst viele Menschen retten lassen. Aber es wird noch um etwas anderes gehen. Und darauf spricht dieser Zusatz an vom Herrn. Es wird auch darum gehen, dass keine Nation wird sagen können, wir haben nicht gewusst, dass ein herrliches, messianisches Reich der Juden kommt, an dem wir auch Anteil hätten bekommen können. Wir haben nicht gewusst, wie wichtig die Juden für Gott sind, dass sie sein Eigentumsvolk sind. Wenn uns doch jemand das genau gepredigt hätte. Kein Mensch wird das mehr sagen können. Wegen dieser gewaltigen, weltweiten Evangelisation, die stattfinden wird. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und wir wissen ja, genau dieser Aspekt, nämlich wie jemand zum Volk Gottes gestanden ist, während dieser schrecklichsten Zeit des Volkes, dieser Zeit des Endes, der zweiten Hälfte der Trübsal. Wie jemand aus den Nationen, den Menschen, die dann noch leben werden, wie jemand zum Volk in dieser Zeit stehen wird, wird entscheiden, ob dieser jemand am Leben bleibt und in das messianische Reich eingehen darf, oder ob er verworfen wird und in die ewige Strafe gehen muss. Das Gericht über die Nationen, beschrieben auch in der Ölbergrede des Herrn in Matthäus 25. Dieses Kriterium wird entscheiden. Verstehen wir? Zum Zeugnis der Heiden. Das Evangelium des Reiches zum Zeugnis der Heiden. Diese Betonung, dass das Evangelium an jeden Einzelnen gehen wird. Und nicht nur zum Beispiel an jede Ethnie, an jede Nation. Das finden wir meines Wissens nur hier in der Schrift. Ich lasse mich gerne eines anderen belehren. Und jetzt ist noch der Zeitpunkt, um in die Offenbarung zu schauen. Ob wir etwas darüber finden im Bericht über die erste Hälfte der Trübsal. Das sind ja die Kapitel 6 bis 9, die erste Hälfte behandeln in der Offenbarung. Da wollen wir doch noch zum Schluss aufschlagen, Offenbarung 7. Offenbarung 7, zwei Teile hat das Kapitel. Der erste Teil versuche ich kurz zusammenzufassen. Da sieht Johannes danach, nach dem sechsten Siegelgericht, nach dem sechsten Siegelgericht. Dieses Kapitel 7 ist wie ein Flashback, ein Rückblick, was sonst noch in dieser Zeit der sechs, der sieben ersten Siegelgerichte passiert ist. Wie ein Rückblick. Und da steht, und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang aufsteigend. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Er hatte das Siegel in der Hand, um Menschen zu versiegeln. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln, bildlich dargestellt als diese vier Winde, zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Verstehen wir, diese vier Engel, diese vier Winde, das sind nicht gute Engel und gute Winde. Das geht um Verderben und Schaden. Es sind die gleichen vier Winde, die sich erhoben und bei Daniel 7. Und aus dem Meer kamen dann die vier Tiere hervor. Sind die gleichen Winde. Und Gott lässt es zu, dass diese Winde, diese vier Engel der Zerstörung und des Verderbens wirken in der Trübsalzeit, als Gericht auch über die Menschen. Aber hier wurden sie gehalten. Halt, halt, haltet, bis wir etwas getan haben. Bis nämlich die 144.000 12.000 aus jedem Stamm Israels versiegelt waren von dem Engel mit dem Siegel. Wo? Auf ihrer Stirne versiegelt. Das heißt, sie waren für den Feind, für Satan, für diese bösen Engel nicht anzutasten. Und dann kommt die zweite Hälfte von Kapitel 7. Das ist so berührend, man kann wirklich weinen vor Freude, wenn man das liest, was dann das Ergebnis ist. Und ich kann euch sagen, das ist ein Heer von Evangelisten, die ausgesendet werden, diese 144.000. Und ich denke, wir werden das nächste Mal sehen, warum das so passend war, dass Gott die aus seinem Volk Menschen zum Glauben an ihn führte, an den Messias. Oh, ausgerechnet Juden, das war absolut genial von unserem Gott. Und sie ausgesendet hat für eine Evangelisation, eine Verkündigung des Evangeliums auf dieser Erde, das Evangelium des Reiches, wie es noch nie gegeben hat. Eine Erweckung, die daraus kommt. Das lesen wir in Vers 9 dann. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar. Und jetzt hören wir, die niemand zählen konnte. Puh, das waren nicht wenige. Eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen. Und dann ist fertig. Nein. Aus allen Nationen und Stämmen und Volksgruppen und Zungen, Sprachen. Verkündigung des Evangeliums vom Reich auf dem ganzen Erdkreis, auf dem weltumspannenden Familie der Menschen, des Hauses, das der Herr den Mensch gegeben hat. Und hier lesen wir das Resultat dieser Verkündigung, die stattfinden wird. Matthäus 24, 14. Die standen vor dem Thron, vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Zweigen und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und wird die Zeit reicht nicht mehr, das Ganze zu lesen. Nur noch Vers 14, und ich sprach zu ihm, zu dem Engel. Der Engel kam zu ihm, fragte den Johannes, wer sind diese? Diese Schar, die niemand zählen kann, die Gott anbeten. Und er antwortete Johannes, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen. Und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Was fällt uns auf? Diese weltumspannende Evangelisation in der ersten Hälfte der Trübsalzeit brachte diese Frucht. Und im Blick auf die zweite Trübsalzeit, er spricht ja von der großen Drangsal, und wenn die Bibel diesen Ausdruck braucht, dann meint sie immer die zweite Hälfte der Trübsal. Sie kamen aus der großen Drangsal. Und in diesem Moment waren sie alle schon vor dem Thron Gottes im Himmel. Sie wurden alle getötet. Sie wurden alle getötet. Und zwar nicht sofort. Aber hier, in dieser schrecklichen, schrecklichen Zeit, alle sämtliche, diese unzählbare Schar, durfte den Tod für Jesus Christus sterben. Und sie stehen hier und wir sehen sie vor dem Thron Gottes, vor dem Lamm. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen besser Matthäus 9, 14 verstehen. Und dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Amen. Das nächste Mal möchten wir noch kurz betrachten, was wohl der Grund sein könnte, überlegen, warum diese 144.000 Juden so prädestiniert waren für ihre Aufgabe zur Weltevangelisation. Ich freue mich, dass wir hier weiterfahren dürfen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Gnade, dass wir dein Wort haben dürfen, für die Tiefe deines Wortes. Wir danken dir, Herr, für die Tiefe deiner Gedanken. Wer hat den Sinn Gottes erkannt? Oh, welcher Reichtum, sowohl der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Welche unerfröschlichen Ratschlüsse unseres Gottes. Ihm allein sei Ehre und Anbetung in alle Ewigkeit. Oh, wie wahr ist das, Herr? Wir wollen uns beugen unter dein Wort und dich bitten, Herr, dass du in unseren Herzen wirkst durch dein Wort, dass wir uns mit jeder Faser ausrichten auf dich, auf dein Kommen, auf deine Wiederkunft, dass wir für dich in aller Kleinheit und Bescheidenheit wirken dürfen, Frucht bringen, Herr. Bitte fahre du weiter mit deiner Bearbeitung. Du bist so gütig und treu und weise, du weißt, was jedes von uns braucht, damit wir weiterkommen im Glauben, damit wir wachsen näher zu dir, Herr. Segne ein jedes. Sei und bleibe mit uns, Herr. Amen.
Ja, vielen Dank für das Wort, das wir haben dürfen hören. Ja, man redet ja oft von dieser letzten Zeit, also Zeit vom Zorn Gottes. Aber wir haben es gehört heute, es wird auch eine Zeit sein vom letzten Erbarmen Gottes, von dieser Gnade. Und mir ist einfach dazu auch noch der Vers in Sinn aus Hesekiel 18, Vers 23. Ich möchte uns das vorlesen, einfach aus dem Herzen Gottes. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Im Vers 32 gerade nochmal. Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr, so kehrt denn um und ihr sollt leben. Das ist die Einladung damals für Israel, das ist die Einladung heute für jeden Mensch. Und es wird nochmal die Einladung sein, auch in dieser letzten Zeit. Ja, vielen Dank für das, was wir haben dürfen hören. Wir wollen miteinander noch das Lied 239 singen. Sieh, hier bin ich, mein König. Es hat ja ein wunderbares Gebet im Refrain, mach was klein. Ist mir klein, was dir groß ist mir groß, dass ich folge dir Jesus allein. Das wunderbares Gebet, wo wir auch so dürfen singen, dass das, was unserem Herr groß ist, uns auch groß werden darf, und was ihm klein ist, auch uns klein werden darf. Das Lied 239. Ja, dann wollen wir noch aufstehen und ich möchte uns noch den Schluss vom Psalm 103 vorlesen. Ab Vers 17. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, Herr Jesus, wir haben wahrlich viel Grund, um dich zu loben und zu preisen, wenn wir deine Gnade, deine Barmherzigkeit anschauen, wo wir daran gedacht haben im Abendmahl, wo wir aber auch so schön gesehen haben in dieser Predigt, dass bis zum Schluss ja, das Evangelium verkündet wird, du den Ausweg zeigst aus dieser Situation vom Gericht, vom ewigen Gericht, wo ja, Hunderttausende, Millionen von Menschen noch werden zum Glauben kommen. Danke vielmals, dass wir das einfach sehen dürfen. Danke, dass wir dürfen wissen, wie die Geschichte weitergeht, dass du es aufgeschrieben hast, dass wir wissen, was deine Pläne sind und dass wir wissen, dass sich jedes Wort wird erfüllen, so wie es da steht. Ja, und danke dürfen wir die Herrlichkeit erwarten, dürfen wir aufschauen, wie sie Häupter erheben, wie es im Lukas 21 steht, dass wir dürfen dies kommen erwarten. Und so wollen wir auch miteinander als Gemeinde bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir dürfen parat und vorbereitet sein, wenn es so weit ist, dass wir einfach können wachsen drin im Tun von deinem Willen. Ja, dass das, was dir gross ist, auch uns gross sein darf und das, was dir klein ist, auch in unserem Leben immer kleiner werden darf. Ja, schenk du Gnade dazu. Wir bitten auch um dein Mitkommen in diese Woche, um Stärkung für jedes ganz persönlich in dieser Situation, in der wir drinstehen. Schenk du Ermutigung immer wieder aus deinem Wort, im Aufblick auf dich. Hilf auch dort, wo es Schwierigkeiten zu tragen gibt, ganz persönlich oder auch im familiären Umfeld, wo wir einfach mit Nöten konfrontiert sind. Hilf, das zu tragen und einfach, dass wir ja auch dürfen sagen sein in unserem Umfeld, wo wir drin stehen. Amen.
Amen.
Ja, dann wünsche ich einen guten Sonntag und sind gut befohlen.